Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, einige Wintersportler haben schon angefangen, einige fangen erst an. Das ist jetzt am Wochenende der Fall bei den Damen im Skispringen. Dort geht's los in Lillehammer. Darauf wollen wir natürlich vorausgucken, wie auch auf alle anderen Sportarten, wie wir es bisher gemacht haben. Mein Name ist Sebastian Müller und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern dazu einen Experten eingeladen, das ist der Luis Holo von skispringen.com. Hallo Luis.
Hallo Sebastian, grüße dich.
Ja, Luis, ich will kommen mal auf die Damen zu sprechen, weil es eine Sportart ist, die in meinem Empfinden so ein bisschen im Kommen ist. Das Skisprung der Frauen, immer mehr und mehr Wettbewerbe, ein bisschen mehr auch TV-Präsenz. Wie ist so dein Eindruck von dem bisherigen Entwicklungsschritt der Damen? Ist schon ein bisschen mehr Akzeptanz dort zu merken?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja, jetzt haben wir nur in dieser Saison wieder das Problem, dass die Damen so ein bisschen aus dem Fokus des öffentlichen Interesses verschwinden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es kein Großereignis gibt. Also wir haben jetzt einen Winter ohne Olympische Spiele und ohne nordische Ski-WM und da haben es die Damen immer ein bisschen schwieriger, auch wenn man sagen muss, dass es insgesamt sportlich gesehen definitiv bergauf geht. Das hat man auch in der vergangenen Saison gesehen, die für mich bislang eindeutig die beste war. Ist jetzt halt die Frage, ob in dieser damit angeknüpft werden kann. Aber die Damen haben in diesem Sommer alles dafür getan, sind super vorbereitet und ich bin sehr gespannt, was uns dann im Winter erwarten wird.
Da sind wir auch auf jeden Fall gespannt drauf, wollen uns aber mit dem sportlichen Teil erst im zweiten Teil unserer Ausgabe beschäftigen, sondern vorher uns wirklich ein bisschen mit der allgemeinen Akzeptanz in dem Weltcup-Zirkus auch beschäftigen. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen gucken auf die Nationalverbände, Luis, da merkt man ja gerade, die Deutschen sind ja da sehr, sehr gut. Die Österreicher haben in den letzten Jahren viel dort geleistet. Was ist so dein Eindruck, wie der Stellenwert bei den Nationalverbänden ist? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass bei den Polen noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial ist, möchte ich es mal nennen.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass gerade in so einem Land, wo Skisprung ja eigentlich eine Religion ist, die ersten Schritte im Damen-Skispringen so verschlafen haben. Aber auch da gibt's gute Neuigkeiten. Die haben jetzt zum allerersten Mal überhaupt ein Nationalteam berufen, bestehend aus 5 Springerinnen. Jetzt da wieder die Einschränkungen, die sind in Lillehammer nicht am Start. Was die anderen Verbände angeht, ich würde als Vorreiterverband definitiv Norwegen nennen, allein weil sie jetzt den Schritt gewagt haben und gesagt haben, es gibt für Damen und für Herren jetzt die gleiche Förderung, was das finanzielle Budget angeht, auch was das Materielle angeht. Die sind auch gerade durch die Einführung der Raw Air Tournee für mich an vorderster Stelle zu nennen. Die Russen auch durch die Einführung der Bluebird Tournee, die wir dann am Saisonende sehen werden, auch sehr gut vorne mit dabei, was man ja auch nicht so unbedingt erwarten würde. Und dann klar die großen Verbände wie DSV und ÖSV hast du ja schon genannt. Wobei man da auch sagen muss, da ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben.
Du hast gerade schon angesprochen, Thema Raw Air Tour, wo ja schon, ich glaube, schon direkt in der ersten Ausgabe oder zweiten Ausgabe die Frauen dazugenommen, was ich ja sehr, sehr positiv insgesamt gefunden habe, ist auch dann vielleicht auch für die Frauen ein Zeichen zu zeigen, hey, wir können es auch, weil so das Thema, können die Frauen die großen Chancen runterspringen und so weiter, das gibt's ja auch, was die Damen umgibt, aber man hat dort auch gesehen, dass sie da definitiv mithalten können.
Ja, das definitiv. Also die erste Ausgabe, die wir jetzt Ende des letzten Winters gesehen haben, die war von A bis Z ein voller Erfolg. Und auch was das Preisgeld angeht, hat man sich da fast auf Augenhöhe bewegt. Der einzige Unterschied zur Raw Air bei den Herren ist, es gibt kein Skifliegen. Allerdings noch nicht, könnte man sagen, denn was man so hört, sind die Norweger wohl schwer daran interessiert, die Damen 2021 dann von der Flugschanze zu lassen. Aber wohl erstmal nur die besten 30, was man so hört. Und das fände ich eine sehr gute Idee.
Auf jeden Fall, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Da wirbt ja einige Athletinnen auf jeden Fall dafür, dass das auch dann passiert. Inwieweit denkst du, dass dann vielleicht die Frauen noch ein bisschen brauchen? Weil das heißt ja immer, dass die Frauen das noch nicht halten können, so eine Distanz. Das ist ja auch entsprechend anspruchsvoll und so weiter. Da muss man auch gewisse Technik einfach brauchen. Ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh für die Frauen? Oder denkst du, dass man da schon jetzt mehr drüber diskutieren sollte, dass man das 2020, 2021 einführen sollte mit Skifliegen bei den Frauen?
Also ich sag's mal so, wir haben ja vor 15 Jahren schon Frauen auf den Skiflugschanzen dieser Welt gesehen und das waren ja jetzt nicht irgendwelche. Also da war Daniela Eraschko-Stolz zum Beispiel dabei, das war am Kulm, die ist ja sogar 200 Meter geflogen, was ja der inoffizielle Weltrekord bei den Damen ist. Und also ich gerade in den letzten beiden Saisons haben die Damen solche Fortschritte gemacht, dass man guten Gewissens sagen kann, also zumindest jetzt auf jeden Fall die Top 15, 20 des Gesamtweltcups und wenn die Entwicklung so weitergeht, spricht auch nichts dagegen, dass 2021 dann die besten 30 mit dabei sind. Ich verstehe natürlich die Bedenken, dass man sagt, okay, die meisten sind noch nicht erfahren, was diese Distanzen angeht, aber was hat man denn für eine andere Wahl? Also man kann die Damen jetzt auf die Großschanzen schicken, was man ja auch macht. Auch dort werden über 140 Meter gesprungen, wie wir ja in Lillehammer und Tschaikowski gesehen haben. Und irgendwann muss man den Schritt dann halt mal gehen, gerade wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass man die Geschlechtergleichheit hochhalten möchte. Und da macht der Versuch eben klug, wie es so schön heißt.
Genau, ich bin wirklich sehr gespannt, ob wirklich das 2021 der erste Versuch in Anführungsstrichen kommen wird mit der Vikersund dann in der Raw Air Tour und dann den 30 Damen, die dort antreten werden. Ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, denn es ist echt sympathisch, macht echt viel, viel Spaß zuzugucken. Noch so ein bisschen außen vor sind sie, da müssen wir auch drüber reden, Luis, bei der Vierschanzentournee. Dort, die Verantwortlichen haben dort noch nicht nachgezogen, haben den Frauen noch nicht, ja, die Möglichkeit gegeben, dort eine Vierschanzentournee zu springen. Denkst du, dass das irgendwann auch kommen wird, beziehungsweise vielleicht sogar kommen muss? Oder denkst du, dass man da eher diesen Schritt nicht gehen wird?
Also kommen muss es definitiv aus meiner Sicht. Es ist immer die Frage der Umsetzbarkeit. Also Walter Hofer hatte ja angedeutet, dass das grundsätzlich nichts dagegen spräche, außer die logistischen Schwierigkeiten und dann damit auch immer verbunden, wie ist es, wenn mal Wetterturbulenzen sind, was hat dann mehr Gewicht, wenn man jetzt ein Zeitfenster sieht, okay, wir kriegen nur einen Wettkampf durch, entscheidet man sich dann für die Damen oder für die Herren und es ist natürlich klar, dass da die Herren immer den Vorrang genießen werden. Allerdings habe ich jetzt vernommen, dass es Pläne für eine ganz eigene Vierschanzentournee bei den Damen gibt. Da ist zum Beispiel auch Brotterode im Gespräch, also in Thüringen. Die haben jetzt in Anführungszeichen das Problem, dass Ende nächsten Jahres das Schanzenzertifikat ausläuft und sie die Schanze umbauen müssen, um FIS-Standards weiterhin zu erfüllen. Das ist aber soweit alles in die Wege geleitet und somit könnte man da auf jeden Fall zukünftig auch Damenweltcup sehen und damit verbunden auch Vierschanzentournee bei den Damen. Wann genau, also zu welchen Kalenderzeiten das stattfindet und wo genau, es wurde nur vage angedeutet, aber es gibt wohl das Interesse der FIS an so einem Wettbewerb.
Das ist doch schon mal auf jeden Fall schön zu hören, dass das Interesse auf jeden Fall da besteht. Wie es genau aussieht, das werden wir natürlich dann genau beobachten in den nächsten Jahren. Wenn wir uns dann vielleicht angucken, wie das Ganze aussieht, Luis, gucken wir dann auf diese ganzen verschiedenen Events, denn wenn man wirklich das sieht und sich das Ganze in Ruhe anschaut, dann fällt einem auf beim Wettkampfkalender, die Damen springen 13 Skispringen und die Herren haben 21, also fast mal die Hälfte mehr bei den Herren. Denkst du, dass auch da noch ein bisschen mehr passieren muss und mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass so gerade so große, bekannte Namen so ein bisschen fehlen? Klar, es gibt welche dabei mit Klingenthal, mit Lillehammer, mit Nizhny Tagil und auch in Norwegen sind da einige dabei, aber so andere Top-Geschichten, die fehlen dort entsprechend bei den Frauen.
Ja, das definitiv. Also es gab ja den Ansatz, dass man im Februar einen Wettkampf in den USA veranstaltet, einen Iron Mountain. Das hat sich aber auch aus finanziellen Gründen zerschlagen, sodass wir da dann eine zweiwöchige Pause haben, wie dann auch vor der Raw Air ist nochmal ein Wochenende frei und auch zwischen dem letzten Wettkampf vor Weihnachten und dem ersten Wettkampf im neuen Jahr. Daran hat man sich leider in den letzten Jahren so ein bisschen gewöhnen müssen. Aber gerade in diesem Winter macht sich dann doch bemerkbar, dass da wirklich ein großes Ereignis fehlt. Letzte Saison wurde die Lücke dann mit der nordischen Ski-WM in Seefeld gefüllt und die ist jetzt halt wieder aufgetreten, weil sich scheinbar kein Ausrichter finden lässt. Das ist wirklich extrem schade. Aber da müsste dann die FIS vielleicht auch mal dran denken, die Anforderungen vielleicht zu minimieren, weil es gibt immer wieder Gerüchte darüber, dass dieser oder jener Ort Interesse hätte, aber schlichtweg nicht in der Lage ist, das Ganze drumherum zu stemmen. Und vielleicht muss man sich dann mal auf einen Kompromiss einigen, wenn man wirklich Interesse dran hat, dass die Damen zumindest einen ähnlich ausgefüllten Kalender haben wie die Herren. Jetzt mussten wir auch feststellen, dass das Mixteam wieder aus dem Kalender verschwunden ist, was ich einen überragenden Wettbewerb finde. Und es gibt auch im Vergleich zur Vorsaison einen Teamspringen weniger. was jetzt auch nicht unbedingt ein Fortschritt ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ein fortschrittlicher Teil ist vielleicht, dass man vielleicht auch überlegen könnte, mehr und mehr Skispringen-Weltcup zusammen auszuführen. Wir haben jetzt übernächste Woche, also 13. bis 15. in Klingenthal, wo vormittags die Damen sind und abends dann die Herren dran sind. Ist das auch so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich sinnvoll, das so zu machen, beziehungsweise auch wenn man übersee Skispringen hat, dann auch vielleicht zusammenzureisen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich gucke, Sapporo ist jetzt bei den Damen im Januar, bei den Herren eher im Februar. Mal die Herren nur für einen Skispringen rüberfliegen, ist das nicht dann vielleicht noch eine Option, dann einfach da auch gewisse logistische Wege einfach zu verkürzen, das zusammen auszuführen, das macht es dann auch entsprechend ein bisschen einfacher.
Ja, unbedingt. Und es gab ja im vergangenen Jahr in Oslo eine riesen Pressekonferenz mit großem Tamtam in Oslo, wie gesagt, wo angekündigt wurde, dass man eben die Ressourcen bündeln möchte und Damen und Herren öfter an einen Ort schickt. Das funktioniert im Sommer Grand Prix besser als im Weltcup, muss man fast sagen, weil da die Damen 2 von 3 Stationen mit den Herren zusammen unterwegs waren. Und jetzt im Winter ist es bis auf Klingenthal nur noch die Raw Air Tournee, wobei es da auch wirklich überraschend gewesen wäre, wenn sie das nicht so gemacht hätten. Aber klar, auch da hat die FIS Ankündigungen ausgesprochen, denen aber noch nicht so wirklich Taten folgen lassen. Also da hat sich jetzt in den 2 Saisons nicht viel getan, das muss man schon so sagen.
Bisschen schade dort, wie gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, denn auch zum Beispiel Sapporo ist man zusammen oder ist man teilweise zeitversetzt, in Rastorf ist es ähnliches, Lillehammer ist ja auch mit Sicherheit bei beiden ein Thema, also von daher würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass die Frauen dort ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann vielleicht auch mal einen Springen in Polen haben, denn das tut mir vergeblich im Weltcup-Kalender, das gibt es bisher noch gar nicht im Weltcup, also da kann man auch mal überlegen, dass die polnische Verband vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Frauenskispringen investiert und auch da einfach mal vielleicht einen Springen ausstattet, um dann vielleicht auch wieder ein bisschen zur Akzeptanz des Frauenskispringen in Polen beizutragen. Insgesamt aber, ich denke, Luis, können wir sagen, es ist zwar noch einiges im Argen, aber ich glaube, es ist eine interessante Saison, vielleicht auch eine wichtige Saison, um zu gucken, wie weit das Frauenskispringen wahrgenommen wird ohne ein Großevent.
Ja, das definitiv. Einer der größten Punkte haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema Preisgeld. Da gab es in der Öffentlichkeit fast schon Gelächter, als nach dem FIS-Kongress im Juli war es, glaube ich, dann verkündet wurde, dass das Preisgeld der Damen erhöht wurde. Und zwar von 30 auf 38 Schweizer Franken je Weltcup-Punkt. Auch da wieder der Vergleich zu den Herren, das ist noch nicht mal die Hälfte, weil die Herren verdienen 100 Schweizer Franken pro Weltcup-Punkt und jeder, der es ins Finale schafft, verdient auch Geld, was bei den Damen auch nicht der Fall ist. Aber rein sportlich gesehen, wie gesagt, es gab große Fortschritte in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Saison und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Damen daran anknüpfen werden. Zumal im Prinzip das Programm, was jetzt diese Saison wartet, mit Ausnahme von Klingenthal, was neu ist, für die Damen gewohnt ist und man dann sehr gut vergleichen kann, wie sah es letzte Saison aus und wie wird es dann diese Saison aussehen.
Ja, ich bin gespannt, wie die Weiterentwicklung dort sein wird, wie sie sich diese Saison schlagen werden und dann hoffentlich dann auch ein bisschen mehr Akzeptanz bei der FIS bekommen, die dann merken, hey, die Frauen sind auf einem guten Weg und können auch ohne große Ereignisse gewisse TV-Reichweite, Medienreichweite erzielen. Das wäre auf jeden Fall leider schön zu sehen. Wir werden mit Sicherheit auch die Saison über immer mal wieder zu den Frauen rüber gucken, wollen uns jetzt aber dem sportlich natürlich zuwenden, denn dort gibt es natürlich auch einiges zu besprechen. Gerade das Frauenteam ein bisschen mit Verletzungssorgen in die Saison gestartet, aber dazu gleich mehr hier bei Karl Stolz, der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten,
Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kyle Schnolz, Eumener Sport-Talk auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir uns mit der Akzeptanz im Frauen-Skispringen und in der Entwicklung beschäftigt haben, wollen wir jetzt zum Sportlichen kommen und wollen ja über die Favoriten in dem kommenden Sommer sprechen. Und da, denke ich, müssen wir bei den Frauen vor allen Dingen einen Namen nennen, Luis. Und zwar ist das Maren Lündby, die letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gewesen ist, die Saison wirklich dominiert hat, am Ende auch klar den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte.
Ja, definitiv. Und sie hat schon nach der letzten Saison angekündigt, dass sie auch diese Saison wieder alles gewinnen möchte, sprich Gesamtweltcup. Die Raw Air möchte sie gerne verteidigen, aber auch die Bluebird Tour, die hat ihr ja Juliane Seifert in der vergangenen Saison weggeschnappt. Und es wäre jetzt auch überraschend gewesen, wenn sie das nicht als Ziel ausgegeben hätte. Würde ihr dieser dritte Titel in Folge gelingen, würde sie damit einen Rekord von Adam Małysz einstellen, der das zwischen 2000 und 2003 gelungen ist. Das wäre wirklich ein herausragender Erfolg für sie. Und es gibt jetzt auch nicht so viel, was dagegen spricht. Also sie geht definitiv als Top-Favoritin in der Saison. Man muss dann sehen, sie hatte im August dann für ein bisschen Aufsehen gesorgt, als sie dann in Lillehammer ohne zu springen die Schanze runtergefallen ist, mehr oder weniger, da sehr glimpflich davongekommen ist mit nur ein paar Schiff und einer Gehirnerschütterung. Aber seitdem läuft es wohl wieder sehr, sehr gut und dementsprechend wird sie wieder diejenige sein, die es in dieser Saison zu schlagen gilt.
Das ist auf jeden Fall so, das denke ich, da können wir sich alle drauf einigen. Wer sich schlagen will, und das sind bisher, glaube ich, dann zwei deutsche Namen, die wir dann auf der Liste haben müssen, du hast schon eine angesprochen, Juliane Seifert, letzte Saison dritte im Gesamtweltcup gewesen und auch Katharina Althaus, die sich auch stark geschlagen hat, auch Platz zwei jeweils im Gesamtweltcup und auch in der Raw Air Tour. Also die beiden Deutschen werden mit Sicherheit alles geben. Was traust du ihnen zu? Können sie wirklich Maren Lündby angreifen oder ist es doch zu schwierig, weil Lündby dann zu stark ist?
Also ich würde mal mit Juliane Seifert anfangen, bei der sehe ich die Chancen nochmal um einiges höher als bei Katharina Althaus, einfach weil sie, wie man so schön sagt, in der Form ihres Lebens ist. Also sie springt mittlerweile konstant auf einem Niveau, was sie definitiv in den engsten Kreis der Favoritinnen bringt, das hat sie ja jetzt auch im Sommer wieder gezeigt, ist ja auch deutsche Sommermeisterin geworden in Klingenthal. Und ihr kommt ja auch definitiv entgegen, dass mehr und mehr Großschanzen im Kalender stehen, weil das einfach ihre Spezialität ist. Wobei man auch sagen muss, sie hat auch athletisch in den letzten Jahren wirklich einige Fortschritte gemacht. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie daran anknüpfen kann, was sie in der vergangenen Saison gezeigt hat. Bei Katharina Althaus bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch fast, weil ich im Verlaufe des Sommers noch keinen Sprung von ihr gesehen habe, der mich wirklich überzeugt hat. Da muss man im Prinzip darauf setzen, dass sie jetzt zum Schluss nochmal die Kurve gekriegt hat, erste gute Schneesprünge gezeigt hat und sich in Lillehammer auch so wohl fühlt, wie sie es im letzten Jahr getan hat, weil da hat sie ja dieses Lillehammer Triple gewonnen und auch den Großschanzenwettkampf. Aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt als eine der drei Favoritinnen zählen, um ehrlich zu sein.
Wer ist denn eine dritte Favoritin?
Das wäre Sarah Takanashi. die Sommerleistungen waren einmal mehr überragend. Es gibt noch keine andere Springerin außer ihr, die den Sommer Grand Prix gewonnen hat. Zudem ist sie auch in Lillehammer Rekordsiegerin mit 5 Erfolgen und die wirkte in diesem Sommer so stark wie noch nie. Und ich glaube, die ist sehr, sehr heiß darauf, den anderen kräftig in die Suppe zu spucken. Da muss man dann sehen, kriegt sie dieses neue Sprungsystem, was sie sich jetzt in den letzten zwei Saisons drauf geschafft hat, kriegt sie das zusammen? Wenn sie das schafft, dann wird das auf jeden Fall ein packender Dreikampf vorne.
Was meinst du genau mit anderem Sprungsystem? Kannst du das vielleicht ausführen, damit unsere Zuhörer auch wissen, was du da genau meinst?
Also sie hat insbesondere ihren Absprungübergang umgestellt. Früher war es ja so, dass sie verhältnismäßig schmales V gesprungen ist. Und jetzt mittlerweile, ähnelt das fast schon ein bisschen der slowenischen Flugschule, könnte man sagen. Und sie hat einfach gesagt, dass sie das vor der letzten Saison schon angepackt hat, da allerdings gebraucht hat, bis das alles so in die Gänge kam. Also sie hat so in einem Bild gesprochen, wie wenn man bei einem Computer ein neues Betriebssystem draufspielt. So ungefähr hat sich das für sie angefühlt und dementsprechend war es dann, wenn man diesen Einblick dann auch hatte, nicht mehr so überraschend, dass sie eben nicht ganz vorne mitgespielt hat. Aber es sieht mittlerweile so aus, als ob ihr dieser Umstieg gelungen ist und sie jetzt ja wieder mit den Allerbesten mithalten kann, nachdem sie in den zwei vorhergegangenen Weltcup-Saisons nur zwei beziehungsweise nur einen Springen gewinnen konnte.
Ja, ich bin gespannt. Takanashi ist auch eine der Damen gewesen, die mit dafür gesorgt hat, dass der Skispringer auch groß geworden ist, war eine mit einer der ersten Damen, die da wirklich überragend vorne weggesprungen ist. Hier fehlt immer noch so ein bisschen dieser ganz, ganz große Titel bei WM oder Olympia. Da waren gewisse Deutsche immer vor ihr, unter anderem auch Carina Vogt, die ja die Saison ausfallen wird. Aufgrund einer Kreuzbandriss wird sie definitiv die Saison nicht starten können. Auch Anna Ruprecht wird zunächst ausfallen, wird wohl erst im Januar zurückkommen. Trotzdem dabei die Frage, Luis, wer ist dahinter noch hinter den beiden Deutschen, schon Althaus Seibert, Sie haben sie angesprochen, den man auf Deutsch nicht aus der Rechnung haben muss.
Allen voran Agnes Reisch. Die hat einen sehr guten Sommer hingelegt, in Hinterzarten mit einer Top-10-Platzierung überraschen können und dann das Ganze in Courchevel auch nochmal bestätigen können. Da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann auf höchstem Niveau dann schlagen wird. Ich traue ihr das aber definitiv zu, dass auch im Winter dann dementsprechend abzurufen. Ansonsten sind jetzt für den Auftakt noch mit dabei Svenja Würth, Luisa Görlich und Selina Freitag. Bei Görlich muss ich zugeben, da war ich überrascht, wie gut die auch nach Kreuzbandriss zurückgekommen ist. Hat auch in jedem Sommer Grand Prix, wo sie am Start war, punkten können. Selina Freitag, muss man auch mal gespannt sein, wie sie sich jetzt das erste Mal außerhalb von Deutschland schlägt bei einem Weltcup. Und bei Svenja Würth gehe ich mal fest davon aus, dass auch die beständige Punktesammlerin wird. Aber klar ist natürlich, dass Carina Vogt, Anna Ruprecht und ja auch Ramona Straub, die auch ausfallen wird, im Team definitiv fehlen werden. Man könnte jetzt fast salopp sagen, ja, jetzt für den Auftakt hat sich das Team quasi mehr oder weniger von alleine aufgestellt. Was dem Ganzen aber Unrecht tun würde, weil das immer noch hervorragende 6 Skispringerinnen sind.
Und ist ja auch halt durchaus jung, also es liegen der Freitag, ja, ist 18 Jahre mit dabei, also da sieht man auch, dass da einiges an Nachwuchspotenzial in der deutschen Mannschaft schlummert und wenn man da schon mal ein bisschen Weltcup-Erfahrung sammeln darf, das mit Sicherheit den Mädels helfen, um dann in der Zukunft dann ja auch dann vorne mitzuspringen und dann noch den weiteren Entwicklungsschritt zu tun. Kommen wir dann vielleicht auf die Österreicherin zu sprechen, Luis, denn da gab es ja auch gute Leistungen, letzte Saison 3 unter den Top 10, Eva Pinkelnick, Daniela Iraschke-Stolz und auch Chiara Hölzel haben es ja 3 geschafft in die Top 10. Auch da denkt man, dass das österreichische Team auf einem guten Weg ist. Was traust du den dreien zu in diesem Winter?
Also am stärksten von den drei sehe ich tatsächlich Eva Pinkelnick, allein weil die fit durch den Sommer gekommen ist, anders als die anderen beiden und hat ja auch beim letzten Kontinentalcup in Stams bewiesen, auf was für ein Niveau sie springen kann, hat ja auch in der vergangenen Saison bei der Raw Air 2 Podestplätze erzielen können. Auch die ist so ein bisschen in der Form ihres Lebens mittlerweile wieder, hat ja auch eine Leidenszeit hinter sich. Daniela Iraschko-Stolz ist für mich eigentlich wie jedes Jahr eine Wundertüte. Jetzt hat sie es wieder wie im vergangenen Winter geschafft, sich vor dem Auftakt in Lillehammer nochmal auf die Nase zu legen. Ist aber fit, das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Und auch Chiara Hölzel war jetzt zuletzt eine Woche krank, fühlt sich aber nach eigener Aussage sehr fit und sehr gut und wird definitiv auch wieder für einige Top-10-Plätze auf jeden Fall, vielleicht aber auch für Podestplätze gut sein.
Ich bin mal gespannt, wie sich die Österreicher schlagen werden. Wie gesagt, das sah letzte Saison auf einem guten Weg insgesamt aus. Wen hast du sonst noch als Überraschungskandidatin bei dir auf der Liste? Was denkst du, wer kann dort vielleicht überraschend den einen oder anderen großen Favoriten ein bisschen ärgern?
Da sind einige junge Springerinnen auf der Liste. Also ich würde mal als allererste nennen Nika Krishna aus dem starken slowenischen Team. Auch bei denen wartet man so ein bisschen drauf. Kriegen sie es jetzt mal über eine gesamte Saison hin? Sie haben immer wieder so ihre Phasen, insbesondere dann beim Heimweltcup in Ljubno. Aber Krishna hat jetzt auch im Winter, im Sommer bewiesen, mit 2 Podestplätzen, dass sie auch definitiv ganz vorne in der Liga angekommen ist. Und ihr Vorteil ist, sie kommt mittlerweile auf allen Schanzen sehr, sehr gut zurecht. Und das hilft im Winter definitiv. Ansonsten als kleine Überraschungskandidatin habe ich mir vielleicht noch aufgeschrieben, Josephine Panier aus Frankreich. Auch die ist gut durch den Sommer gekommen und hatte eine sehr starke Schlussphase und ist als einzige Französin im A-Team nominiert worden, was auch schon mal ein Zeichen vom Verband ist, weil damit Lucille Morat ja auch nicht irgendeine noch verfügbar ist. Aber der traue ich durchaus zu, auch vorne ans Tor der Weltspitze anzuklopfen.
Ja, dann gucken wir mal drauf, wie sich deine Tipps entsprechend bestätigen werden. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf die Saison, wie sie angenommen wird von den Medienanstalten und wie sie natürlich dann auch sportlich dann ablaufen wird. Jetzt muss ich natürlich aber festnageln, Luis, wer wird Gesamtweltcupsieger?
Da nehme ich den Tipp, der offensichtlich ist, Maren Lündby. Ich sehe sie nicht klar, aber dann doch vorne.
Ja, ich denke, dann würde ich auch mitgehen. Also ich denke, dass Maren Lündby wirklich sehr, sehr stark ist. Wir haben es ja gesehen, letztes Jahr mit über 400 Punkten Vorsprung gewonnen. Und das ist schon wirklich eine absolute Hausnummer. Da muss man erstmal rankommen, gerade die Konstanz, mit der sie springt. Das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann mal gucken, wie die Saison laufen wird, wie sich die deutschen Damen schlagen werden, ob sie wirklich dann vielleicht Maren Lündby so weit ärgern können, dass sie dann vielleicht noch ein bisschen näher rankommen und dann vielleicht so diesen Überraschungskurs schaffen können. Aber ich freue mich auf eine spannende Saison mit Raw Air Tour, mit der Bluebird Tour und bin wirklich sehr gespannt, wo sich der Damen-Skisprung-Sport entwickeln wird. Wir hoffen natürlich in die richtige Richtung, dass da noch mehr Akzeptanz kommt von Seiten der Nationalverbände und natürlich dann auch vom internationalen Verband. Und da bin ich wirklich dann sehr, sehr gespannt. Danke dir ganz herzlich, Lou, dass du heute mein Gast gewesen bist.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Kalt Transcription der Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.